Herzlich willkommen zu One and a Half Sportsman, euer Podcast aus dem Sport und der Sportwissenschaft.
Heute mit dem Thema Gender im Sport. It's a man's world?
Ich bin Tim Windel.
Ich bin Christian Theis und heute ist dabei
Judith Frohn.
Und wir haben das dritte Mal eine dritte Stimme mit bei uns an Bord. Und das dritte Mal auch, wir sagen es ja jetzt selbstbewusst, eine Gästin. Hallo Judith.
Hallo ihr beiden.
Soll ich was sagen dazu, weil ich Judith vielleicht ein bisschen vorstellen kann, zumindest. Also Mainz ist eine sehr schöne Universität, ich arbeite sehr gerne hier, aber der Nachteil an Mainz ist, dass hier keine Judith Frohn ist. In Wuppertal gibt es eine und da war ich auch mal und das ist eine ganz, ganz liebe und tolle Kollegin gewesen, die ausgewiesen in vielen Bereichen ist. Sie ist Professorin für Sportdidaktik in Wuppertal und vielleicht kannst du selbst mal so Forschungsschwerpunkte oder sowas nennen, was dich da auszeichnet.
Ja, erstmal kann ich natürlich zurückgeben. Es ist sehr schade, Tim, dass du nicht mehr in Wuppertal bist. Du warst ein sehr lieber Kollege, aber ich sehe hier auch in Mainz die Sportstätten und alles und denke, ja, ich kann es schon verstehen. Also es ist schon, schon nicht schlecht, ja, genau. Ja, was mache ich in Wuppertal? Du hast es gesagt, ich bin Professorin für Sportdidaktik. Wir haben, vielleicht nochmal so zur Erläuterung, wir haben eine zweite Professur, die relativ nah ist, Eckhard Balz mit der Sportpädagogik. Das ist relativ nah beieinander. Ich beschäftige mich wirklich schwerpunktmäßig mit dem Schulsport und da interessieren mich Fragen der Heterogenität, also der Verschiedenheit der Lernenden in Bezug auf verschiedene Dimensionen oder Kategorien. Angefangen habe ich, und das ist ja heute auch das Thema, mit geschlechtsbezogener Heterogenität, aber auch Themen wie Inklusion, soziale Ungleichheit interessieren mich. Ich habe ein bisschen von den Schulschwerpunkten her einen besonderen Fokus auf die Grundschule, aber auch auf die Hauptschule, also
Christian, du bist ganz aufgeregt jetzt, weil zwei Professoren hier sitzen.
Menschenskinder, ich frage mich schon, was ich jetzt gerade sagen soll.
Judith, jetzt muss ich dir erstmal ein großes Problem hier mal erzählen, was hier dauerhaft da ist. Es geht eigentlich, Christian, um deine Dissertation, deine Doktorarbeit.
Ja, das müssen wir aber, Entschuldigung, ich muss ja unseren Schedule einhalten. Mhm. Das müssen wir in den nächsten Blog schieben.
Ich muss immer noch sagen, nach dem...
So übermotiviert manchmal.
Nach dem Stand der Dissertation fragen. Vielleicht kannst du ihm noch ein paar Tipps geben, wie er endlich vorwärts kommt.
Aber ich muss eine Sache noch unterbringen, Judith. Also erstmal auch von mir, wir freuen uns total, dass du da bist. Und sozusagen in der Mainzer Corporate Identity habe ich eine Sache mitgebracht. Die wollte ich jetzt mal unterbringen und sage einfach mal Judith, herzlichen... Ah ne, Moment, ich muss anders sagen. Judith?
Man kann das kaum erkennen.
Kann man es wirklich nicht erkennen?
Ich weiß nicht, müssen wir mal draußen mal fragen. Wir haben nicht gesagt, was es ist.
Man muss die Mainzelmännchen sehen dazu.
Ja, okay. Also.
Wer ist das? Kennt ihr Mainzelmännchen vom Namen her?
Nee. Oh, ich habe sie heute gelesen.
Ed Fritzchen Anton? Könnte ich noch bringen? Verifiziert das mal.
Ist schon wieder keine Mädchen, keine Frau dabei? Um in unserem Thema.
Gibt es ein Mainzelfrauchen?
Ich habe keine Ahnung.
Oh, liebe Leute da draußen, das reichen
wir
nach.
Da geht gleich schon los.
Da geht's dir, wir steigen direkt im Thema ein und sagen, wir bewegen uns mal, um mich gleich schon in meine erste Zwickmühle hier zu bringen, bezüglich meiner Dissertation. Wir gehen mal ins erste Thema und das heißt The News.
Was ist eigentlich mit dieser, wir hatten doch, das ist doch wie so ein Vorstellungsgespräch eigentlich. Erinnerst du, als wir Annika da hatten, dann haben wir sie gefragt, was bist du eigentlich für ein Mensch?
Haben wir sie das gefragt, das Judith?
Was bist du eigentlich für ein Mensch?
Sie war schwer am Rotieren und sie haben nicht geantwortet.
Ich habe mir das angehört und in einer weiteren Folge, die habe ich mir auch angehört, habt ihr beiden gesagt, eigentlich müsstet ihr jetzt erstmal sagen, was ihr für Menschen seid, weil das ist ja eine total schwierige Frage und deswegen würde ich erstmal kontern, damit ich mich so ein bisschen hier eingrooven kann. Was seid denn ihr für Menschen?
Oder wir verschieben das nachher auf die zentrale Thematik und wir fragen uns, was wir für Männer eigentlich sind.
Jawohl.
Das finde ich auch gut.
Oder? Machen wir das so? Können wir das vielleicht nochmal verschieben?
Meinetwegen.
Aber du musst trotzdem sagen, was für ein Mensch du bist, aber vielleicht nicht jetzt.
Oder was für eine Frau, um in dem Kontext mal eine Frau zu bleiben.
Aber der Kontext ist ja schwierig, darüber reden wir ja noch. Also so einfach, das wird damit nicht einfacher.
Es ist einfacher zu sagen, was für ein Mensch man ist, als was für ein, ja?
Ich würde sagen, ja. Mhm.
So Leute, jetzt bedienen wir aber The News mal, bevor ich gleich wieder mit meiner, mit der Standardfrage gehänselt werde. Judith, was gibt's in deinem Leben Neues, in deinem wissenschaftlichen Leben, in deinem Arbeitsleben? Was ist jetzt interessant? Was muss man wissen über dich aktuell?
Ach, aktuell bin ich noch gar nicht wieder so richtig aus dem Urlaub zurück. Ich bin noch nicht so wieder auf der Höhe. Aber man muss schon sagen, Corona beschäftigt uns immer noch im wissenschaftlichen Bereich. Wir planen, also sind ja schon in der Planung des Wintersemesters schon sehr lange, aber im Moment geht es darum, Präsenz oder online oder Hybrid heißt das bei uns. Ich weiß nicht, wie es in Mainz heißt.
Auch so, also ja.
Genau. Das ist das und dann steht der Eignungstest an in Wuppertal. Ich glaube, ihr habt ihn schon gemacht. Also das sind so Themen, die uns umtreiben. Ganz, ganz pragmatische Themen. Also.
Wie siehst du es? Wie machst du es für dich und deine Veranstaltung? Kannst du es dir aussuchen als Präsenz oder?
Ja, ich kann es mir aussuchen, was ich mache. Ich bedauere sehr, dass wir so wenig Präsenz haben, weil ich finde, da entsteht immer was in der Präsenz. Also in der Diskussion, das über den Blick, schon, über ne? so. Und das vermisse ich. Und wir haben jetzt Vorgaben, mit wie vielen Personen wir in welchem Raum sitzen können und überlegen jetzt eben auch, können wir die Hälfte der Studierenden reinholen in den Raum, die anderen zuschalten und dann wechselt das. Für die Studierenden gibt es aber auch Probleme, weil die, wenn die wechseln zwischen Präsenz und Online-Learning, ist das für die auch schwierig. Wo machen sie das Online-Learning, wenn sie von woanders anreisen nach Wuppertal, nicht dort wohnen? Wie können die das eigentlich organisieren? Also das ist nicht so einfach und ich glaube, da geht es nicht nur darum, was ich gerne hätte, sondern wie das ganze System irgendwie am Laufen gehalten werden kann.
Ich hatte auch Fälle in meinen Seminaren, also wo es auch ganz um pragmatische Punkte geht, wo ein Studierender, eine Studierende auch einfach zu Hause keinen Laptop oder kein Endgerät hat. Normalerweise gibt es Computerräume an der Universität, wo man sich dann Abhilfe schaffen kann. Die sind jetzt gerade zu. Und wenn dann die finanziellen Mittel eben mal nicht da sind, dann wird es schwer für den Einzelnen das Studium zu bewältigen.
Also in unserer Diskussion war das eigentlich so, das muss man voraussetzen. Ne? Da hat man verschiedene Studien genommen, Gym-Studie oder ähnliches. Da weiß man, das ist irgendwie mit 99,5% hat das jeder. Also Laptop muss man haben.
Ja, aber es gibt dann immer so nervige Sachen, auch dass Leute dann ständig rausfliegen und dann, ne, wenn du dann selber der Host bist von so einer Session und dann musst du die Leute aus dem Warteraum immer wieder reinbitten und so, weil die ständig rausfliegen und weg sind.
Aber das gibt es doch nur in den Pfälzer Wäldern und nicht in dicht besiedelten also Nordrhein-Westfalen.
Im Bergischen Land womöglich auch, aber ich weiß es nicht.
Vielleicht müssen wir Wuppertal noch ein klein bisschen mal beschreiben. Das ist nämlich gar nicht so schlimm, wie es sich anhört.
Oh, da weiß ich nicht, ob ich da die richtige bin, Werbung dafür zu machen. Das tut mir leid, weil im Herzen bin ich ja Norddeutsche. Und ich liebe es, wenn es platt ist und wenn man gut Fahrrad fahren
das
kann.
Ist in Wuppertal
und jetzt bin ich in Wuppertal. Und da geht es immer nur rauf und runter und runter und rauf. Also,
und es regnet immer?
Nö.
Okay.
Aber super. Eine Sache, die man ja aus Wuppertal, also die, das Wahrzeichen für Wuppertal ist die
Schwebebahn?
Ja, oder?
Würde ich auch sagen. Ja, gell? Genau, die fährt gerade nicht.
Oh, warum nicht?
Ja, da gibt es irgendein technisches Problem, irgendeinen Reifenabrieb und die fährt gerade nicht.
Ich habe durch Zufall, ich weiß nicht, ob das wieder irgendeine Werbung getrackt hat oder so, weil du jetzt hier kamst und wir Kontakt hatten, habe ich angezeigt bekommen auf sozialen Medien, irgendwann ist man ein Elefant. Ist aus dieser Schwebebahn ausgestürzt.
Ja, das sollte eine Werbung sein für den Zoo, soweit ich das weiß. Und da haben sie einen jungen Elefanten mit in die Schwebebahn genommen. Also lauter Reporter und so waren in dieser Schwebebahn mit diesem Elefanten. Der Elefant hat, man kann es ihm nicht verdenken, Panik bekommen und ist durch die Tür, durchs Fenster, ich weiß es nicht genau, rausgefallen in die Wupper. Also die Wupper, der Fluss fließt, also die Schwebebahn fährt über der Wupper. Und da ist der Elefant reingefallen und so ein bisschen kurios, es waren lauter Journalisten, Fotografen dabei, Fotografinnen, weiß ich nicht genau, und es gibt kein Foto davon.
Es gibt so Zeichnungen,
aber es gibt kein Originalfoto davon und soweit ich weiß, ist dem Elefanten wundersamerweise nichts passiert.
Ja, toll für einen Pixar-Film, dass das nochmal zu verfilmen so mit einer ausgedachten Geschichte. Wir sind bei den News. Christian, mit was beschäftigst du dich eigentlich gerade? Das würde mich wirklich mal interessieren.
Also ich muss jetzt ehrlich sein.
Er stottert dann immer so ein bisschen, wird auch aufgeregt dabei für die Hörer da draußen.
Ja, also meine Schweißflecken vergrößern sich.
Doktorarbeiten müssen auch echt fertig werden.
Ja, auf alle Fälle. Es geht jetzt auch wieder weiter. Ich hatte jetzt eine Woche, ich hatte eine Woche Pause mit meiner Diss, weil ich mich um ein Herausgeberband gekümmert habe. Das muss ich ja auch sehr selbstbewusst sagen. Und
ja, war ich auch beteiligt. Ja,
vielen Dank,
habe ich mich da bedankt eigentlich mal dafür.
Aber
okay, dann hier an der Stelle, hast du super gemacht.
Herzlichen Dank.
Viel Arbeit, ne? Obwohl jetzt von unserer Tagung in Mainz.
Welche Tagung?
Deutsche Gesellschaft für Erziehungswissenschaft, Kommission Sportpädagogik.
Ja, war ich nicht.
Genau.
Habe ich gefehlt.
Was habe ich verpasst?
Geschwänzt. Viel.
Ja.
Natürlich. Muss man jetzt natürlich sagen. Nee, aber ich bin halt ein Arbeiter. Ich kann mich, das ist unterschiedlich, glaube ich, von Menschen zueinander. Ich konzentriere mich lieber intensiv auf ein Projekt, schließe das ab und mache dann am nächsten oder an der DIS wieder weiter. Also parallel ist nicht so ganz meins.
Du hast auch viel gelesen, begutachtet und so, ne?
Das war, alles.
Ja.
Ja,
ja, okay.
Also auch und natürlich mit Hilfe von netten Kollegen und von dir, Kolleginnen und Kollegen und dir, aber ja, ich habe durchgeschaut.
Das war auch so meine Aufgabe in letzter Zeit, mind the news. Ich habe viel begutachtet, auch eine Doktorarbeit übrigens, die fertig geworden ist an einer anderen Stelle. Ging es tatsächlich um Skateboarding wieder. Eine tolle Arbeit, wo es um Skaten und Raum geht, auch die Geschichte des Skateboardings darin verflochten, was hat Spaß gemacht. Und auch für eine Forschungsförderung habe ich ein Gutachten erstellt oder bin dabei. Und da habe ich wahrscheinlich viel so nochmal so gelesen. Und da ist mir aufgefallen, wie unterschiedlich Menschen auch so schreiben können und wie viel mir das bedeutet, wenn die Sachen auch gut geschrieben sind.
Ja.
Das muss ich wirklich, also das ist mir nochmal ganz, ganz klar geworden, dass es nicht nur damit getan ist, irgendwie Inhalte oder Ergebnisse zu zeigen, sondern das wirklich noch in die passenden Worte zu fassen. Ja. Das ist schon eine Leistung.
Ja, das ist auch was manchmal schwierig ist, finde ich, bei den ganzen Thesen, die wir ja begutachten müssen.
Ja.
Und dass es wirklich schön ist, wenn Studierende gut schreiben können. Das macht es einem etwas leichter.
Ja. Und so als kleiner The News-Ausblick zum Abschluss, Judith, was steht so in nächster Zeit an? Möchtest du für irgendwas Werbung machen, was Tolles passieren wird? Oder worauf freust du dich in deiner Arbeit? Gibt es da was, wo du sagst, das kommt bald?
Ach ja, worauf ich mich eigentlich freue, ist die Jahrestagung der Kommission Geschlechterforschung. Das passt auch ganz gut zum Thema im September. Die soll in Präsenz stattfinden. Also es ist wieder so dieses alles dominierende Thema. Und ich hoffe, dass das funktionieren kann, dass ich nach Freiburg fahren kann, da Kolleginnen und Kollegen treffen kann. Aber da müssen wir die Entwicklung abwarten.
Genau, wir warten ab und jingeln ab, würde ich sagen. Geht weiter, das war The News.
Geschlechterforschung.
Noch nicht.
Ich weiß.
Transition 1.
Mein Punkt ist doch immer der, also früher richtig da reingehen in die Wissenschaft. Ne? Was gibt es denn jetzt noch zu erzählen? Was für Übergänge lasse ich denn jetzt noch finden? Nochmal auf das kleine Gewinnspiel aufmerksam machen, dass es eine Reise mit mir in Saarland zu gewinnen gibt. Ist das der richtige Punkt dafür?
Sicher.
Genau. Ich würde gerne das gewinnen.
Ja. Das ist nicht so einfach. Man muss eine von zwei Fragen beantworten. Entweder, ob Christian Theis neben seiner Doktorarbeit und seiner Arbeit hier Schiedsrichter ist oder bei der Freiwilligen Feuerwehr.
Kleiner Tipp.
Ach ja.
Okay. Ja, das ist die einfachere Frage, aber die einfache inoffizielle. Jetzt kommt nämlich die offizielle Frage.
Ja. Wann war das Saarland unabhängig?
Dann steigen wir auch schon aus.
Ja, genau. Also du willst gerne mit mir in Saarland kommen. Was versprichst du dir denn? Da warst du schon mal im Saarland
überhaupt? Ich war da noch nie.
Das ist doch schon mal ganz gut.
Genau, ich denke, da muss ich vielleicht mal hin.
Ja.
Und du hast verschiedene Orte benannt.
Ja.
Die würde ich gerne sehen. Und ich glaube, mit dir zusammen wird das eine lustige Sache.
Das wird eine lustige Sache. Ja. Bist du nicht die Einzige, die das will? Glaube ich, wir haben schon ein paar Bewerbungen. Wann ist ein Bewerbungsschluss? Jetzt. Heute.
Unmittelbar.
Ja, unmittelbar.
Also lieber Hörer, liebe Hörerin, wenn du das hörst, ist eigentlich schon zu spät.
Genau. Heute ist Schluss damit.
Ja, ich könnte eine Frage beantworten.
Jetzt hier? Nee, das dürfen wir nicht. Danach.
Ja, okay. Genau. So, und in diesem Sinne wollen wir uns mal reinstürzen, ihr zwei.
Ja.
Gender im Sport. Judith, los geht's.
Ja.
Alles klar, here we go.
So, endlich. Ich habe mich total gefreut auf das Thema. Ich habe dich schon manchmal in einer Vorlesung zu Gast gehabt zu der Thematik und es interessiert die Studentinnen und Studenten unglaublich, das Thema. Es ist irgendwie immer da und ich will mal mit einem Beispiel anfangen. Wir hatten das Kids Camp, letzte Episode, Frieda war hier zu Gast und da war sofort auch immer das Thema Jungen und Mädchen. Zum Beispiel ging es bei einer Gruppe darum, gerechte Mannschaften zu bilden. Das waren jetzt so 9, 10, 11-Jährige. Und da war sofort klar, wie viele Jungs und wie viele Mädchen sind in der Mannschaft. Was ist da los, Judith?
Ja, das ist so der Trugschluss, dass man von Geschlecht auf Leistungsstärke oder Leistungsfähigkeit schließen kann. Das macht natürlich überhaupt gar keinen Sinn. Aber das ist so ein Klassiker. Die Mannschaften sind ungerecht, wir haben zu wenig oder zu viele Jungs. Und ja, da geht es um Zuschreibung. Die Jungs sind die besseren, schnelleren, besseren Werfer, was auch immer. Und wenn wir zu viele Mädchen in der Gruppe haben, dann können wir nicht gewinnen. Aber das stimmt natürlich nicht. Und gerade bei den Grundschülerinnen und Grundschülern stimmt das natürlich nicht.
Und da ist natürlich die Frage, die sich dann auch viele stellen, hast du eine einfache, also ich sag mal, eine erste Antwort, wo du sagst, da kommen diese Zuschreibungen her? Kann man diese Frage stellen? Das ist eine schwere Frage, einfach formuliert.
Aus den Medien.
Zum Beispiel, also was ist dann so dein Top-Argument, wo du sagst, ja, das ist einfach da begründet auch? Oder liegt es vielleicht auch an den Sportarten, die durchgeführt werden, dass die vielleicht eher auf die Jungs abzielen?
Das ist ja ein komplexes Thema. Da gibt es keine leichten Antworten. Die sucht man ja immer. Also das eine ist natürlich, dass wir Menschen dazu neigen und es auch brauchen, die Welt zu strukturieren, zu kategorisieren, weil die ist diffus, die ist unübersichtlich. Wir brauchen Kategorien. Mhm. Ja, also wir müssen irgendwie Unterscheidungen treffen und Gruppen treffen. So, das ist das eine. Dazu neigen wir. Und das andere ist natürlich der Sport. Und der Sport, kann man schon sagen, ist eine Männerwelt, ist eine männliche Domäne aus der Geschichte heraus. Also die Frauen haben sich ganz mühsam und hartnäckig den Zugang zum Sport erkämpft. Wenn man allein die letzten 100 Jahre sich anschaut, kann man die Geschichte des Sports auch schreiben als eine Geschichte oder erzählen als eine Geschichte des Kampfes um Zugang zum Sport von Mädchen und Frauen. Also in den 70er Jahren durften Frauen noch im DFB kein Fußball spielen. Ne? Ab 74, seit 74 geht das erst. Also ich war schon auf der Welt.
Oder beim Skispringen, ich meine, mir fehlen da auch jetzt so die Zahlen, aber das ist in den 90ern, oder späten 90ern, glaube ich, erst geöffnet worden.
Genau.
Mit noch abstrusen Argumenten, ne, warum Frauen nicht.
Darf ich das erzählen, ein abstruses Argument? Im Jahr 2000 hat ein Nationaltrainer im Skispringen noch gesagt, Frauen können nicht Skispringen, weil bei der Landung, die ja heftig ist, die Innereien, also die weiblichen Sexualorgane, dann rausfallen würden. Also die Gebärmutter plumpst dann raus, wenn man
Das ist doch schön, wenn sich Männer so gut kümmern um Frauen, oder?
Und solche Argumente gab es auch im 18. Jahrhundert, Ende des 18. Jahrhunderts. Also mit solchen Argumenten, mit so biologistischen Argumenten versucht man, Frauen durchaus in Grenzen zu verweisen.
Das zielt ja auch ein bisschen auf unseren Titel ab, um den vielleicht unseren Hörerinnen und Hörern auch zu erklären. Wir stellen uns also heute die Frage Gender im Sport. It's a man's world, ausdrücklich als Frage. Mhm. Ja, und warum ist das so? Du hast schon biologische Gründe gerade so leicht angerissen. Mhm. Es kommt ja immer das Totschlagargument Testosteron mit in die Runde. Mhm. Was hältst du davon? Also mehr leistungsfördern, der Mann ist halt leistungsstärker, weil er mehr Testosteron hat, jetzt mal grob runtergebrochen. Ist das was du unterschreiben würdest oder sagen, also ist das sehr vereinfacht?
Das ist natürlich vereinfacht und auch wieder zwei Dinge, die also als ersten Zugang. Erstens, Leistung ist natürlich nicht alles im Sport. Ihr habt hier ja auch schon über verschiedene Sportarten, über verschiedene Zugänge gesprochen, verschiedene Perspektiven auf den Sport. Testosteron nützt mir nicht überall etwas. Mhm. Also kommt ja darauf an, was ich tun will, was ich mache. Und wie schwierig das ist, zeigt sich ja auch im Leistungssport. Caster Semenya, eine südafrikanische 800-Meter-Läuferin, ist so ein prominentes Beispiel dafür, wo der Testosteronwert zu hoch ist. Es gibt auch andere Sportlerinnen. Und da beißt sich eben so diese biologische Uneindeutigkeit, die es tatsächlich gibt. Biologisch ist es eben nicht so eindeutig, das ist männlich, das ist weiblich, sondern es gibt fließende Übergänge tatsächlich. Und der Sport will aber eine Eindeutigkeit. Mhm. Und es gibt Uneindeutigkeiten und dann auch Schwierigkeiten, wie es damit umzugehen.
Das ist ja ein total, also auch ein junges Thema mit den Uneindeutigkeiten. Das ist ja in den letzten vielleicht ein, zwei Jahren nochmal massiv nach vorne gekommen, ne? Auch mit Transgender. Und also in den Medien habe ich jetzt so den Verdacht, ist es nochmal stark in den Gerechtigkeitsdiskurs reingekommen.
Ja.
Und das sind oftmals so ein bisschen intellektuelle Dialoge. Und die Frage, die ich mir stelle, ist, ja, am Stammtisch und sonst wo, da gibt es doch Männer und gibt es doch Frauen. Wie kann man denn mal erklären, dass das gar nicht so einfach ist? Doch klar, Männer und Frauen.
Ja, aber worauf beziehst du das? Also woran machst du das fest? Machst du das fest an der Biologie? Das ist so alltagstheoretisch erstmal so, es gibt Männer und Frauen, aber wir haben jetzt gerade schon gesagt, medizinisch, biologisch ist das gar nicht so klar. Da gibt es Zwischentöne, gibt es sowas wie Intersexualität. Geschlecht wird auch an Heteronormativität festgemacht, also an gegengeschlechtlichem Begehren. Ja, also Männer und Frauen beziehen sich aufeinander, das hat irgendwie was miteinander zu tun. Das sind so Zuschreibungen, das sind Bilder, die wir haben von Männlichkeit, von Weiblichkeit. Und die machen es uns eigentlich schwer.
Es ist ja auch so, die Begriffe Cis-Mann und Cis-Frau sind ja tatsächlich auch mehr in den Mainstream gerückt. Ja. Das waren noch besondere Begrifflichkeiten bestimmter akademischer Diskurse, würde ich sagen. Kannst du mal kurz erklären, was damit gemeint ist und was für eine Rolle das vielleicht auch für Sport spielen könnte?
Ja, es sind ja also die Vielfalt der Geschlechter, die scheinen ja immer mehr auf. Ich mache nochmal einen kleinen Exkurs. Also auch im Personenstandsrecht im Deutschen ist es ja inzwischen möglich, eine dritte Kategorie auch zu bestimmen. Also bei der Geburt kann man nicht nur männlich und weiblich ankreuzen, sondern auch divers oder es auch offen lassen. Das ist ein Fortschritt, dass man nicht zwanghaft Neugeborene in eine bestimmte Kategorie einordnen muss, die dieser Kategorie vielleicht gar nicht entsprechen. Und es gibt da einfach eine große Vielfalt und die Männlichkeit und die Weiblichkeit, die wir kennen, die am Stammtisch benannt wird, ist eben nicht das Einzige, was mit Geschlecht zu tun hat.
Mhm. Wir hatten mit Frieda, also unserem ja, Kind, was wir letzte Episode interviewen durften, auch ein Thema, was ist denn überhaupt typisch weiblich, typisch männlich in der Grundschule oder typisch für Jungs, typisch für Mädchen? Gibt es da Inhalte, wo du sagst, die zielen eher auf das eine oder das andere Geschlecht ab oder vielleicht auch auf ein drittes?
Naja, das sind ja eben diese Zuschreibungen. Also typisch heißt ja, dass es auf ein Durchschnittsmädchen, also ein Mittelwert abzielt.
Das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Ne?
Und, ja. Da weiß man auch schon sehr, sehr lange, dass die mittelwertsbezogenen Unterschiede zwischen Mädchen und Jungen oder zwischen Männern und Frauen, die liegen näher beieinander als die Unterschiede innerhalb der Geschlechtergruppen. Also Frauen oder Mädchen, du hast jetzt gerade die Schule angesprochen, Mädchen unterscheiden sich untereinander viel stärker, als sich ein Durchschnittsmädchen von einem Durchschnittsjungen unterscheidet. Also von daher, und auch die Jungen untereinander natürlich, das ist das Gleiche. Also von daher trifft man, wenn man jetzt nach typisch Mädchen, typisch Junge fragt, trifft man so ein fiktives Mittelding, an dem sich aber Mädchen und Jungen natürlich auch orientieren.
Ja. Das mit der Orientierung, das habe ich beim Kids Camp auch erlebt. Da war so eine Gruppe, die wir hatten, da haben die Jungs immer in den Pausen Ball gespielt und die Mädchen haben am Tisch gesessen und Bilder gemalt. Ja, dann habe ich wirklich auch so probiert zu motivieren und zu fragen. Dann wäre vielleicht auch ein Mädchen dabei gewesen, das gerne Ball spielt. Ja. Aber es war halt die Gruppe.
Genau.
Was du anfänglich meinst, so wie kann man, ist das so wichtig für Menschen, sich zuzuordnen, gerade einem Geschlecht zuzuordnen? Du meinst, das brauchen wir irgendwie, ne?
Ja, man will ja wissen, wer bin ich und orientiert sich an dem, was ich sehe. Und wenn ich in der Sporthalle sehe, gerade, ich weiß nicht, warum wir bei der Grundschule sind, aber da können wir gut bleiben, da ist es ja üblich geworden, dass man anfängt mit so einer freien Phase. Ne? Die Kinder können erstmal ankommen, ziehen sich unterschiedlich schnell um und sind dann in der Halle und dürfen erstmal irgendetwas machen. Was machen die, dieses Irgendetwas? Die Jungen spielen Fußball. Und Mädchen machen verschiedene Dinge. Das wäre jetzt ein typisches Bild. Für Jungen ist es dann schwierig, nicht Fußball zu spielen. Denn nicht männlich zu sein, also etwas zu machen, was nicht männlich ist, das grenzt sie aus. Das wollen sie nicht. Sie wollen dazugehören. Sie wollen in ihrer Identität als Junge ja auch gestärkt werden. Und das tun sie dann, indem sie mit Fußball spielen, auch wenn sie vielleicht gar nicht so gerne Fußball spielen. Aber es ist schwierig zu sagen, nö, ich spiele nicht gerne Fußball. Während für Mädchen, da gibt es verschiedene Optionen. Für sie ist es etwas leichter zu sagen, ich will aber mit Fußball spielen.
Das heißt, ein gesellschaftlicher Druck, wenn man das so nennen könnte, geht schon in der Grundschule los.
Oder im Elternhaus.
Oder geprägt natürlich, vom Elternhaus. Natürlich. Aber ich würde sagen, auch in den Peers untereinander in der Grundschule.
Auf jeden Fall. Das beginnt im Elternhaus, es beginnt ab der Geburt. Ich meine, geh mal in einen Ausstattungsladen für Babysachen, ne? Rosa und hellblau. Es ist fürchterlich.
Ja. Mhm. Aber müsste doch jetzt, wenn wir gleich mal so auch auf Ungerechtigkeiten kommen, da gibt es ja auch viele Thematiken, würde ich jetzt erstmal denken, ist doch eigentlich für die Mädchen, Frauen, toll, die können alles machen. Ne? Vielleicht finden es im jungen Alter die Eltern noch sogar cool, wenn das Mädchen Fußball spielt und sich dreckig macht. Aber der Junge, der zum Ballett geht, um jetzt ein Klischee zu bedienen, der, das ist vielleicht nicht so cool irgendwie. Ja. Ne? Okay, das mal sei mal dahingestellt, warum das so ist, lassen wir mal weg. Aber sollte man sagen, ist doch eigentlich ganz gut für die Mädchen. Die können jetzt alles irgendwie machen und sich viel freier bewegen in der Welt des Sports als Jungs das können. Willst du das so unterschreiben?
Also Geschlechterstereotype haben sich, also vielleicht nochmal zur Erklärung, das sind ja verallgemeinerte Annahmen über das, wie ein Geschlecht zu sein hat oder vermeintlich ist, und von diesem Stereotyp wird dann auch auf, das wird dann auch übertragen auf konkrete Personen, und das hat sich für Mädchen und Frauen deutlich erweitert, wie du das sagst, und Jungen sind da, haben da weniger Spielräume, das ist schon so, und das ist eigentlich schade, also von daher hast du recht, aber das, was eben wertgeschätzt wird und gerade im Sport, ist ja auch nicht die Vielfalt, sondern eher, ich bin in irgendwas richtig gut. Und was ist dann richtig gut? Und schlag mal montags die Zeitung auf. Was für Sportarten werden da, über was liest du da? Ja. Ne? Und was sind die Bilder? Wen siehst du da im Sport? Wer sind die Leistungsträger? Wer verdient viel Geld?
Lass uns mal darüber reden. Vielleicht auch ein Beispiel aus meinem Leben und aus dem Leben meiner Tochter vor allem. Der fällt das auf, weil die auch ein bisschen damit konfrontiert wird, mit den Thematiken auch über mich. Dass es dann im Supermärkten, wenn Fußball WM der Männer ist, ja ständig diese Bilder gibt. Mhm. Ne, aber wenn irgendwas ein Ereignis von Frauen ist, also man kann nicht Frauenbilder im Supermarkt sammeln.
Gibt's keine Panini-Bildchen.
Gibt's keine Bilder. Und jetzt, ich lehne es mal noch ganz kurz aus, über den Sport hinaus. Sie ist also permanent konfrontiert mit Männerwelten. Die hat auch die Schnauze voll davon, Filme zu gucken, wo 95% der Schauspieler eben Männer sind. Und es ist echt schwierig, glaube ich, kann mich da so ein bisschen in sie reinzuversetzen, da Welten zu finden, in denen man sich gut repräsentiert fühlt. Es wird dann wieder, was hat man letzten Mal schon extra für Mädchen gemacht, die drei Ausrufezeichen als Hörspiel und sowas. Und ist nicht die Problematik bei sowas, dass sich die Männer oder die Jungs nicht den Frauenthemen zuwenden oder sich nicht dafür interessieren, während die Mädchen schon ganz selbstverständlich auch die drei Fragezeichen hören und Männerfußball gucken. Wieso ist denn das so rum, dass Frauen sich für den Männerquatsch interessieren, aber Männer nicht für das Frauenzeug?
Das ist eben nicht verschieden und gleich, sondern da ist eine Hierarchie drin. Ja, das wird unterschiedlich wertgeschätzt. Das ist das Problem. Dass das, was Jungen gut können und was Jungen machen, das zählt irgendwie mehr. Das ist mehr wert.
Wegen Leistung auch, ne? Weil sagen, so ein Speer, der 90 Meter fliegt, das ist ja cooler als ein Speer, der nur 70 fliegt, noch 200 Gramm leichter ist, so, ne? Also da gucke ich mir doch lieber.
Ja, aber ich glaube auch abseits davon könnte ich mir auch vorstellen, das ist eine gewisse Form der Alltagsdiskriminierung. Also wenn bleiben wir mal bei den drei Fragezeichen oder drei Ausrufezeichen, wie auch immer, wenn ein Mädchen ein Drei-Fragezeichen-T-Shirt anhat, ist überhaupt kein, also würde ich jetzt mal sagen, ist überhaupt kein Problem. Wenn ein Junge dann mit einem Bibi- und Tina-Shirt in die Schule kommt, da sieht es aber schon anders aus. Ha, du bist ein Mädchen, wie auch immer. Das wird ja dann schon fast als Beleidigung besetzt oder als, hey, du bist nicht
männlich. Das ist Statusverlust.
Ja, genau.
Ne? Also das ist eben diese Hierarchie, die ich gerade ansprach. Also das, was männlich ist, was männlich konnotiert ist, hat einen höheren Stellenwert. Und wenn ich von dem runtergehe, dann verliere ich. Während für Mädchen, für die ist es ein Status gewinnen, auch Fußball spielen zu können, auch dieses alles machen zu können. Also die begeben sich in eine Sphäre, wo sie sich gegebenenfalls beweisen und dann die Anerkennung dafür kriegen.
Und jetzt gehen wir mal in den Sportunterricht. Ja. Genau, vielleicht auch, lassen wir auch mal die Grundschule, wo jetzt Jungs und Mädchen mit genau diesen Thematiken so aufeinandertreffen, ne? Was sie erlebt haben, was für Hierarchien bestehen. Ja. Und die sollen da jetzt, zumindest in den meisten schulischen Settings, gemeinsam am Sportunterricht teilnehmen. Wie kann das gut funktionieren?
Ja, gute Frage, schwere Frage. Also da gibt es eigentlich keine Antwort. Das ist ja seitdem über das gemeinsame Sporttreiben, über die Koedukation gesprochen wird, also seit den 70er Jahren, ist das ein ungelöstes Problem oder es ist schwierig und es muss immer wieder neu verhandelt werden. Kann vielleicht sagen, es knüpft an das an, was wir vorhin gesagt haben. Geschlechtertrennung kann eigentlich nicht so richtig die Lösung sein, weil wir damit diese Zweigeschlechtlichkeit, du bist ein Mädchen, du machst dieses, du bist ein Junge, du machst dieses, das verstärken wir, das zementieren wir im Grunde genommen darüber. Das heißt, eigentlich gibt es ja, mehr Potenzial, wenn Mädchen und Jungen gemeinsam etwas machen und auch sich aussuchen können, was können sie tun. Aber das geschieht nicht von alleine, sondern da muss man dran arbeiten. Das muss didaktisch gut inszeniert werden.
Weil im Allgemeinen, das müssen wir auch nochmal nach draußen an unsere Hörer schicken, ja, die sich in der Thematik nicht so auskennen, ist es so, dass im koedukativen Sportunterricht Mädchen grundsätzlich in unterschiedlichen Kategorien benachteiligt werden. Strich drunter machen für dich, kann man das so sagen?
Ich würde nochmal zurückfragen, was meinst du mit benachteiligt werden?
In der Bewertung, in der Auswahl der Inhalte, in der Möglichkeit der Integration.
Dass sie an einer Man's World teilnehmen. Ja, it's sozusagen a Man's World. Ne? Ist das ja auch ein Männersportunterricht?
Ja, die empirischen Daten, die stützen das. Also die zeigen, dass Mädchen im Durchschnitt die schlechteren Sportnoten bekommen. Man weiß, dass Inhalte, die Jungen gerne machen, die sie favorisieren, dass sie einen größeren Stellenwert haben im Sportunterricht. Mhm. Also von daher hast du recht. Aber ich glaube, es muss nicht so sein.
Also, das ist was anderes. Das war jetzt erstmal ein Status quo sozusagen, wo wir vielleicht gerade sind. Einigen wir uns darauf?
Ja.
Okay.
Genau.
Ja. Also es gibt ein Ungerechtigkeitspotenzial, ne, in Richtung der Mädchen im Sportunterricht. Und man kann dem vielleicht mit bestimmten Möglichkeiten entgegenkommen. Was ich immer spannend finde, mit dem, was ich auch von dir schon kenne, vielleicht fangen wir mit so Worst-Case-Szenarien an, ne? Wie man sich als Lehrkraft besonders schlecht verhält, um Mädchen zu schwächen oder sozusagen. Man kann das schon richtig schlecht machen.
Man kann es richtig schlecht machen. Und du sprichst sowas an, was auch wichtig ist. Es hängt mit der Person der Lehrkraft ganz stark auch zusammen, weil die Lehrkraft ist ja keine geschlechtsneutrale Person, sondern sie steht da vor der Klasse auch als Frau oder auch als Mann. Und transportiert eben auch solche Stereotype. Und wenn ich mich da hinstelle und sage, das ist mein Lieblingsbeispiel, ich brauche mal 4 starke Jungs, die mir einen Kasten holen.
Das zitiere ich auch immer gerne.
Ja, dann ist das so. Ja. Dann, ne? Oder beim Volleyball, die Jungen, die holen die Pfosten und die Mädchen tüddeln das Netz auseinander. Ja, also das sind so Stereotype und das kann ich natürlich, das kann ich verstärken als Sportlehrkraft kann aber natürlich auch das geschlechtsneutraler machen oder kann das anders machen, sagen. Mhm. Ja, wer holt heute die Pfosten, wer war noch nicht, wer ist dran, wer kümmert sich heute um das Netz und lade das nicht so auf mit geschlechtsbezogenen Zuschreibungen.
Ich finde das ganz spannend, wie du das gesagt hast und das möchte ich auch nochmal verstärken, weil wir alle, auch wie wir jetzt hier gerade sitzen oder auch unsere lieben Hörer da draußen, wir argumentieren diese gesamte Gender-Thematik natürlich auch immer aus einer eigenen befangenen Situation. Ja, ja. Wir sind selbst Teil eines Genders, wenn man so möchte. Und ich glaube, da ist ganz viel Aufwand erforderlich, sich selbst zu reflektieren und sich selbst von vielleicht auch unbekannten Stereotypen, also die man selbst äußert, zu befreien.
Mhm. Hast du da Erfahrungen gemacht? Also ich habe gerade überlegt, so, wo hat das für mich so auch im Aufwachsen oder in der Jugend so eine Rolle gespielt? Ich weiß, als ich in der 8. Klasse war, hat mich das Tanzen interessiert tatsächlich und ich war auch ein halbes Jahr in einem Tanzverein. Und das ist schlussendlich daran gescheitert, dass ich war sehr klein und es musste immer so sein, dass die Tanzpartnerin ein Kopf kleiner circa ist als man selbst. Das ist ja auch schon so eine Merkwürdigkeit eigentlich irgendwo. Und deswegen habe ich aufgehört, weil meine Tanzpartnerin aus der 4. Klasse war, während ich in der 8. war. Und das war mir irgendwie peinlich so. Und das ist ja auch, habe ich gerade drüber nachgedacht, so ein Ding, ja, ein Mann muss der große, starke sein, der die Frau entsprechend führt. Und gerade was so Standardtanz angeht, da spielt man ja auch mit diesen mit diesen Zuschreibungen im Grunde. Ne?
Also mir geht gerade ein Beispiel durch den Kopf, ich werfe das jetzt gerade mal rein, also es passt in die Gender-Thematik, aber es ist irgendwie kurios. Also im Basketball habe ich gespielt, und U12 damals wurde Mixed gespielt, das heißt Mädchen mit Jungen. Und wir hatten eine Trainerin, es war so, dass manchmal, wir hatten 2 Mädchen bei uns mit in der Mannschaft, dass diese explizit so eingesetzt wurden, weil, oder auch oft zusammen, weil, Zitat, die Gegner verteidigen, Die Gegner verteidigen die nicht richtig. Mhm. So hatten die dann einen freien Korbleger oder hatten mehr Platz. Ja? Also das ist so eine das erinnert mich aus meinem eigenen Leben zurück. Jetzt muss ich jetzt aber gerade mal reflektieren, inwieweit das aber
Ich finde das spannend. Im Sport wird ja Geschlecht total, du hast ja anfänglich auch schon mal gesagt, da wird ja Geschlecht auch manifestiert. Es gibt Frauenumkleiden, Männerumkleiden. Ja. Und wenn ich im Verein Sport treibe in der Jugend, dann mache ich das eben als Junge mit Jungs und als Mädchen mit Mädchen.
Genau, es gibt einen gewissen Spiel, U12, da gibt es noch ein bisschen Spielräume, aber dann wird es schwierig.
Auch. Genau. Und ich weiß nicht, wie das im informellen Sport ist, beobachte ich auch sehr stark, dass das eben geschlechtshomogen ist. Man spielt eben mit seinen Jungs Basketball und die Mädchen gehen miteinander Inlineskaten. So, ne? Und jetzt frage ich mich, jetzt wird aber im Sportunterricht das zusammengewürfelt, was außenrum getrennt wird. Hat der Sportunterricht dann so eine relativierende Funktion auch, um den Jungs und Mädchen zu zeigen, es muss nicht alles so sein und macht es mal draußen auch irgendwie anders? Kann man diese Welt überhaupt verändern vom Kern des Sportunterrichts aus?
Also erstens würde ich ja sagen, auch draußen spielen ja auch Mädchen Basketball und es fahren ja auch jungen Inliner. Also
ich meine, so miteinander.
Ist das
gar
nicht nur, das Miteinander. Was war jetzt die Frage?
Ja, ob der Sportunterricht für mich ist so das einzige Setting, wenn er koedukativ ist, wo sich tatsächlich durchmischt Mädchen mit Jungs, während der außerschulische Sport so relativ stark auch nach Geschlechtern organisiert. Fitnessstudio auch, das, unterschiedliche Praktiken.
Ja, das Unterrichtsfach Sport, darüber habt ihr ja auch schon gesprochen, hat ja das Problem oder die Besonderheit, dass es so beeinflusst wird von dem außerschulischen Sporttreiben. Mhm. Das ist ja in anderen Fächern nicht so. Also ich habe selber Mathe und Sport studiert und habe auch gearbeitet ja als Lehrerin und im Matheunterricht kam nie jemand und hat gesagt, oh Frau Frohn, können wir mal wieder Geometrie machen? Ich mache so gerne Geometrie und jemand anderes sagt, nee, ich hasse Geometrie, ich rechne doch so. Das gibt's nicht in anderen Fächern. Im Sport keine Sportstunde ohne, wann spielen wir Fußball? Ja, was machen wir heute? Die außerschulischen Interessen, die spielen da ganz stark rein. Schule hat aber natürlich einen Erziehungs- und Bildungsauftrag und da geht's ja nicht nur darum, das Außerschulische darauf vorzubereiten oder das nachzumachen, was auch immer. Da geht es ja auch um das Bildungspotenzial des Sports, was letztendlich unabhängig auch von Geschlecht ist. Und außerschulisch und im Vereinssport und im informellen Sport, daran haben ja gar nicht alle teil. Der Schulsport ist ja der einzige Ort, an dem alle, auch die keinen Zugang aus verschiedenen Gründen zum Sport finden, dort Bekanntschaft damit machen und dem man Zugang ermöglicht. Kann.
Uns hören auch viele Sportlehrerinnen und Sportlehrer zu und da fragen sich bestimmt jetzt einige, was kann ich denn machen, um da vielleicht kompetenter oder sensibler zu reagieren? Gibt es da so ein Tasksheet, wo man sagt, das sind vielleicht so die ersten Schritte? Also wenn du das mal nicht drauf hast, dann solltest du da rangehen oder hast du da Empfehlungen?
Also die erste Empfehlung habe ich vorhin schon genannt, bei sich selber mal anfangen. Mhm. Was habe ich denn eigentlich selber für ein Bild von mir als Sportlerin oder als Sportler und was habe ich für ein Bild in Bezug auf meine Klasse? Und was für einen Sportunterricht finde ich gut? Finde ich den gut, wo viel geschwitzt wird, wo viel Action gezeigt wird, wo viel Leistung gezeigt wird, mag ich die Jungen vielleicht lieber, weil die vermeintlich leistungsbereiter sind, nerven mich Zurückhaltende, die auf der Bank vielleicht sitzen oder also was habe ich selber für einen Anspruch und für ein Bild auf meinen Sportunterricht oder interessieren mich eigentlich die einzelnen Schülerinnen und Schüler, gucke ich, wo stehen die und wie kann ich die dazu bewegen, das, was uns alle ja auch reizt am Sport, das auch zu finden? Und wie kann ich meinen Unterricht inszenieren, dass alle einen guten Zugang dazu finden? Und das hängt natürlich nicht nur von Geschlecht ab, weil ich habe da ja auch die leistungsbereiten Mädchen mit Sportvereinserfahrung und ich habe auch Jungen, die lieber, bediene mal ein anderes Klischee, die vielleicht nur zocken und auf der Couch sitzen und Serien gucken, was auch immer.
E-Sports.
Kommt auch noch. Das hat auch was mit Inhalten zu tun.
Genau, also das war das eine. Ja. Genau, ich will ja hier auch nicht monologisieren, aber sich selber zu hinterfragen, was habe ich für ein Bild, dann zu gucken, was mache ich eigentlich für Inhalte. Mhm. Die meisten Lehrpläne sind ja sehr vielfältig, bedienen verschiedene Inhalts- und Bewegungsfelder, also bediene ich eigentlich alles gleichermaßen? Bediene ich das unter oder inszeniere ich das unter verschiedenen Perspektiven? Also ist nur Leistung das einzig Wahre oder geht es auch mal um das Miteinander? Geht es um Körpererfahrung? Geht es um Wagnisse? Also es gibt ja viele spannende Dinge im Sport, die ich tun kann. Und je nachdem, wie ich das inszeniere, erreiche ich auch unterschiedliche Schülerinnen und Schüler.
Ich vielleicht noch ein Beispiel, das hier von der eigenen Hochschule in unserem Studium. Wir haben einen deutlich geringeren Frauenanteil im Studium. Das ist aber, glaube ich, auch überall so. Bei uns ist es manchmal relativ deutlich mit ein Drittel Frauen, zwei Drittel Männer. Wir haben in den Sporteignungsprüfungen auch fallen Frauen häufiger durch, also prozentual, als Männer das tun. Und also die Idee, die ich daraus ziehe, oder die Fragen sind: erstens, es interessieren sich auch weniger Frauen fürs Sportstudium. Also wie mache ich dieses Studium Sport, Sportwissenschaft interessant für Mädchen in der Schule vielleicht schon. Ja, wir haben ja hier auch vor allem Vereinssportklientel. Klar, wenn ich gut im Vereinssport war als Frau, als junge Frau oder Mädchen, interessiere ich mich für ein Sportstudium. Aber wie kann ich denn aus dem Sportunterricht heraus irgendwie an der Vielfalt des Sports ein Interesse entwickeln und dann mich für das Studium entscheiden? Müssen wir da auch im Studium umdenken und andere Thematiken einpflegen?
Du hast jetzt verschiedene Dinge angesprochen. Also erstmal, glaube ich, geht es darum, schon im Sportunterricht, weil das sind ja dann die Schülerinnen sind ja die zukünftigen Sportstudentinnen auch, da Verschiedenes auch wertzuschätzen. Und da kann ich auch von mir selber sprechen. Also ich habe so eine ganz eher typisch weibliche Sportkarriere hinter mir mit Turnen und Reiten und Tanzen, also sowas ganz was eher eben weiblich konnotiert ist. Und in meinem Studium wurde dann immer gefragt, und was ist deine Haussportart?
Aus welcher Sportart kommst du
ja, rein? Genau. Ich gucke mir immer die Schuhe an. Dass
ich und wenn ich dann gesagt habe, tanzen, so richtig toll war das nicht, das hat man gemerkt. Damit habe ich keine, also das ist nicht, da gab es wenig Wertschätzung dafür. Und so ganz genau weiß ich selber nicht mehr, woher ich das genommen habe, dass ich dann tatsächlich komisch, Sport studiert habe, obwohl ich nur in Anführungszeichen getanzt habe. Also so Wertschätzung ist, glaube ich, also die Vielfalt und Unterschiedliches auch wertschätzen. In der Schule schon, um Mädchen auch selbstbewusst zu machen, zu sagen, ich kann da was und ich interessiere mich dafür und ich baue dieses Interesse weiter aus.
Aber das Thema Wertschätzung finde ich auch total spannend, weil ich glaube, ihr würdet unterschreiben, wenn ich sage, wir argumentieren hier gerade aus einer sehr liberalen, gesellschaftsfreundlichen Position. Weil zum Beispiel, wenn jetzt hier ein Junge tanzt bei uns im Studium und der tanzt voll toll, hey, dann finde ich das klasse und wird das niemals irgendwie, wird das belächeln oder sowas. Aber uns muss bewusst sein, dass das in vielen Bereichen der Gesellschaft noch nicht so etabliert ist, wie bei uns jetzt vielleicht hier in der Runde oder in einem Sportstudium, wo jemand mal selbst auch vielleicht einen Tanzkurs belegen, ich sage jetzt ausdrücklich, muss, einen Tanzkurs belegen muss und dann mal merkt, oh, holla, ist ja doch nicht ganz so, mach ich ja doch nicht ganz so mit links, was das Mädchen vielleicht hier macht. Und das ist in vielen Bereichen, glaube ich, noch nicht so akzeptiert.
Ich habe selber lange auch Gymnastik-Tanz unterrichtet, auch an der Uni, auch mit Tim zusammen.
Ich auch.
Ja, genau.
Stimmt, ich auch. Ja, das kann man doch auch mal erwähnen.
Ja, und da habe ich also häufig genau diese Erfahrung gemacht, dass die jungen Männer, die Sportstudenten gesagt haben, oh Gott, Gymnastik, Tanz, das muss ich machen, mit viel Scham besetzt.
Die haben sich das aufgehoben, bis ich dran war. Die
kamen mit vielen Vorbehalten das dann gemacht haben und ich habe immer wieder nachher auch Studierende gehabt, die gesagt haben, ey, das hat Spaß gemacht, ich habe das nicht gedacht und ich habe gemerkt, ich kann da was.
Mir hat es voll Spaß gemacht.
Ich wusste gar nicht, dass ich was kann, haben dann junge Männer gesagt. Also die da auch dann Potenzial entdeckt haben, von dem sie nicht wussten, dass sie das hatten.
Ein Begriff würde ich nochmal reinbringen, also vielleicht mal auf die Männer zu fokussieren, um denen, was du auch gerade gesagt hast, zu zeigen, ne, man kann im Sport auch ganz andere Dinge machen als die typisch männlichen. Da war doch zuletzt die Diskussion um Toxic Masculinity, also, also die vergiftende Männlichkeit sozusagen. Vielleicht das in den Sportunterricht nochmal transferiert. Sollten wir Jungs und Männern mehr dazu ermutigen, variantenreich Sport zu treiben und auch Dinge auszuprobieren, die vermeintlich weiblich konnotiert sind. Reiten, Tanzen etc. Ich glaube, dass der Reitsportbund hat sogar Schwierigkeiten, den Nachwuchs zu halten nach der Kindheit.
Hobbyhorsing haben wir schon mal angesprochen.
Hatten wir auch schon mal.
Ja. Cooles Wort, Hobbyhorsing. Ja, natürlich. Also ich glaube, dass, ich will jetzt hier den Sportunterricht nicht schlecht machen, aber ich glaube, dass darauf zu wenig Wert gelegt wird, die Vielfalt wertzuschätzen und verschiedene Zugänge zu verschiedenen Themen auch zu ermöglichen. Und ich glaube, das bereichert die Jungen eben auch. Also ich meine, diese toxische Männlichkeit, es geht ja darum, dass es eigentlich nicht gut tut. Ne? Mhm. Also sich unter Druck zu setzen, zu denken, ich muss jetzt tough sein, ich muss vielleicht auch abfällig über Mädchen reden, damit ich ein richtiger Junge bin. Also das Selbstverständnis von Männlichkeit, wenn sich das ändern würde, also wenn sich das erweitern würde. Es war also so in der Geschlechterforschung, die ging ja ganz stark aus von Benachteiligung, von Ungerechtigkeit gegenüber Mädchen und Frauen. Das ist ja so ein bisschen der Ursprung, auch aus der Frauenbewegung heraus. Und dass Männer und Männlichkeiten in den Blick genommen werden, das begann dann erst später, also zeitversetzt in den 90er Jahren. Und die ersten Ansätze, die waren so, oh, die Männer müssen sich verändern und die müssen auch ihre weiche und diese und jene Seite entdecken. Alles gut, aber es geht ja auch nicht darum zu sagen, das zu bewerten und zu sagen, laut sein und leistungsstark sein ist irgendwie was Schlechtes oder Fußball spielen zu wollen und sich körperlich messen zu wollen, was auch immer wir für Klischees jetzt heranziehen wollen, ist was Schlechtes. Darum geht es ja nicht. Sondern es geht darum, das zu weiten. Das ist okay, aber es gibt auch anderes und ich darf Verschiedenes und ich darf mich für das eine entscheiden und aber auch für das andere. Ja. Und das ist schwierig aufgrund der unterschiedlichen Wertigkeiten.
So, und um unseren Subtitel sozusagen nochmal hervorzuheben, Gender im Sport, it's a man's world. Judith, zum Abschluss nochmal dein Credo vielleicht in die Runde und auch nach draußen. Was sind so Punkte, wo du sagst, die sollten in nächster Zeit sowohl im Sportunterricht, im Sportstudium, vielleicht auch in der Gesellschaft angegangen werden, um, wie du gerade schon gesagt hast, das muss ja nicht eine Woman's World werden, sondern vielleicht ein bisschen von der Man's World wegzukommen. Von der reinen Man's World.
Ja, eine Welt für alle. Also das wäre gut. Geht auch noch so ein bisschen Richtung Inklusion. Auch da gibt es das hat ja auch viel mit Gerechtigkeit und mit Zugang zu tun. Also dass möglichst alle unabhängig von ihren Voraussetzungen, von ihrer Kategorisierung Zugang haben und teilhaben können und mitgestalten können. Also das wäre wichtig.
So, Transition 2 wird immer genutzt, um einfach weiterzumachen.
Klassische Pufferzeit.
Ja, ich wollte einfach mal nochmal irgendwie so wirklich mal was raushauen und sagen, es muss auch weg von der starken Leistungs- und Wettkampforientierung, wie das in den Vereinen vorgemacht wird. Das ist eine Facette der Sportkultur und die muss sich nicht überall abbilden. Die muss sich nicht in den Medien, im Unterricht und auch im Vereinsleben muss die sich nicht so abbilden. Also ich glaube, das muss sich verändern. Und das ist das, was ich auch in Gesprächen auch mit Fachseminarleitern oder im Kontext mit Lehrplänen habe. Das Verständnis muss mal klar werden darüber, dass Sport deutlich mehr ist als Leistungs- und Wettkampfsport. Und dann kann man, glaube ich, über solche inklusiven Settings dann viel besser diskutieren, weil es gibt so viele Dinge im Sport, die Spaß machen.
Ja, wie Frieda zum Beispiel in unserer letzten Episode gesagt hat, warum müssen wir denn Beachvolleyball oder Volleyball oder irgendwelche anderen Spiele in der Schule immer gegeneinander spielen, wenn wir auch miteinander als Team spielen können, ja, gemeinsam was erreichen.
Also ich muss auch sagen, ich wettkämpfe total gerne und für mich wäre das in meisten Fällen nicht das Richtige. Ich muss wettkämpfen aber wir haben auch nochmal gemerkt, auch wieder bei dem Kids Camp, dass das tatsächlich gar nicht für alle gilt. So, es gibt viele, viele Menschen, die man kann im Sport die Natur erleben, das Zusammensein erleben. Da gibt es mittlerweile so viele Dinge, die Männer und Frauen machen, auch im Gesundheits-Outdoor und Fitnesssport auch, die nichts mit Wettkampf und Leistungssport zu tun haben und mit dem, was man im Fernsehen in der Sportschau sehen kann.
Ja, ist auch das, gerade in der Grundschule, um darauf nochmal zurückzukommen, die Kinder interessieren sich manchmal gar nicht dafür, wer gewonnen hat, weil die diesen Flow des Spiels erleben und da drin sind. Und wer dann gewonnen hat, das ist dann die Lehrkraft, die das nochmal so sagt oder manche, die nachfragen. Aber man kann das ganz anders erleben. Aber Sport ist eben ein ganz dominanter kultureller Bereich. Dem kann man sich auch ganz schwer nur entziehen. Und ich würde dir zustimmen, Tim, aber ich weiß nicht, sehr dominant,
ja, das aufzubringen, da ist sehr schwer. Ja, stimmen da nicht so viele zu, habe ich
den Eindruck. Da steckt viel Geld drin und das ist schwierig.
Machst du Sport aktuell, Judith?
Gerade eine Achillessehne, Reizung.
Oh, ja, ja.
Ich kann gerade nicht laufen. Aber was ich immer mache, das hattet ihr auch schon mal zum Yoga.
Yoga, also
Maybe.
haben wir heute Medi, Beziehungsweise haben wir gelernt. Medi Morrison. Machst du auch am Bildschirm Yoga oder bist du?
Ja, okay. Ich gehe Präsenz.
Ist auch wieder präsent, deine Yoga-Kurse?
Ja, okay. Genau, ist Präsenz.
Ja, wir haben heute diskutiert hier über ein Gebäude an der Uni, das mit viel Glück und Engagement von uns hoffentlich neu ausgestattet und neu gebaut wird und da auch wirklich einen großzügigen Yoga-Raum damit zu bedenken. So, das interessiert echt total viele im Moment. Wie konnte das sein? Das gibt es schon so lange. Jetzt hat das nochmal so einen Boom bekommen. Ne? Was gefällt dir daran? Tut ja auch total weh. Heute Morgen habe ich es extra nicht gemacht, weil ich keine Lust hatte, muss ich gestehen. Ich war so gut drin, aber nee.
Ich fühle mich danach nicht. Immer wie neu zusammengesetzt. Irgendwie bin ich so ein bisschen so ein neuer Mensch dann.
Mm. Oh Mensch, traumhaft. Apropos traumhaft, liebe Freunde, für alle, die sich schon auf Träume des Sports gefreut haben. Not tonight. Heute gehen wir once upon a time noch einmal zurück. Es ist die 7. Folge, wo wir das behandeln. Und wir starten. Liebe Judith, once upon a time. Du kennst dich ein bisschen aus, habe ich schon gemerkt. Ja?
Wobei? Wir
sind in was jetzt kommt. So,
ja.
Podcast erfahren. Aus diesem Podcast.
Genau, also das 7. Mal behandeln wir siebte Mal haben wir den Blog Once Upon a Time und wir gehen 70 Jahre zurück ins Jahr 1950. Magst du uns da mal was präsentieren? Was ist denn da passiert?
Meine erste Assoziation kommt natürlich aus dem Tanzen und denke ich, Rock'n'Roll müsste eigentlich da irgendwie präsent sein. Und dann habe ich gegoogelt, 1950 und Sport habe ich eingegeben und dann habe ich bei Wikipedia geguckt, von Rock'n'Roll ist da gar keine, da geht es gar nicht drum, weil Tanzkultur ist irgendwie nicht Sportkultur, da gibt es irgendwie Ambivalenzen im Verhältnis. Und dann habe ich gesehen, Rosi Mittermeier ist 1950 geboren. Skifahrerin und das konnte ich mir direkt gut merken, das klickt bei mir was an, weil die kommt ja von der Winkelmoosalm und da war ich in meinem Sportstudium Skifahren, weil die Universität Hannover, wo ich studiert habe, hat da eine Hütte gehabt und da war ich Skifahren und verbinde sehr viele schöne Erinnerungen damit.
Skifahren und Studium, das ist doch nur Saufen, oder?
Ach komm.
Ich habe sowas nie mitgemacht, weil ich immer Angst hatte vor diesen...
Ja,
also,
da muss ich ja
auch so ein männlicher Kontext, oder? Da wird doch die ganze Zeit... Oder? Judith? Gib's zu.
Weiß ich nicht, glaube ich auch, aber ich erinnere vor allem, also wirklich Skifahren bis zur Erschöpfung, dass man nicht mehr die Treppen hochgehen kann und dann trotzdem irgendwie jeden Abend feiern oder spielen und wenig schlafen, aber es war irgendwie toll.
Ach schön. Ja, ich als DSLV-Skilehrer muss natürlich sagen, sowohl als auch.
Ich dachte, du bist bei der Freiwilligen Feuerwehr. Jetzt habe ich es verraten.
Beim Skifahren löschen wir andere Brände. Absolut.
Ich sage das nochmal. Früher hieß es doch auch, apropos Gender, war es nicht die Skihaserl, die Deutschen oder die Österreicher Skifahrerinnen? Sowas, glaube ich, ne? Da war ja auch wirklich, auch was die Medienberichterstattung, da war auch ein grauenhaftes Los. Sag mal, Rosi Mittermeier, gab es da noch Michael Mittermeier und haben die, ich kläre mich mal auf, sind die ein Paar gewesen, haben die auch was moderiert oder bin ich völlig, ich mische da einiges durcheinander, glaube ich gerade, oder?
Na, wie heißt denn der Mann von Rosi Mittermeier? Christian irgendwas heißt
das. Das ist der Sohn eventuell, gab es nicht
einen gibt Sohn? Noch, dann gibt es den Sohn noch, genau. Der war auch ein erfolgreicher
Skifahrer. Die haben keine Schlagersendung moderiert oder irgendwie sowas ähnliches?
Die können, die können alle Skifahren.
Die saßen in letzter Zeit ständig in irgendwelchen Blueboxen und haben Chartshow-Clips moderiert.
Ach so kommentiert.
Ja, sowas kommentiert, genau. Da saßen wir Rosi Mittermeier. So.
Ja. Skifahrer. Ich habe nichts zu bieten 1950.
Ich habe mich eigentlich auf unseren Traum vorbereitet. Erzähl keinen Traum. Ich verbinde es aber zum Skifahren, weil ein Traum, den ich mir auch unbedingt in nächster Zeit erfüllen möchte. Ich war noch nie Heliskiing. Ja, und das würde ich gern wirklich einmal machen. Ja, also so in Kanada, in Rockies.
Ein ganz schöner Draufgänger bist du.
Och, ich glaube, so schlimm ist das nicht.
Doch, ökologisch natürlich eine Katastrophe. Ja.
Ach so, der Fußabdruck, der wächst.
Der ist groß. Ja, unberührte Natur und so, die ganzen...
Das ist keine Frage.
Das ist ein Albtraum, den du da hast.
Was würde Greta dazu sagen?
Ja. Was für dich ein Traum ist, ist für alle anderen ein Albtraum.
Ja, kann sein. Aber vielleicht gibt es ja mittlerweile auch schon E-Hubschrauber. Man weiß es nicht.
Ja.
But I doubt it.
Ja. Schlag dir den Traum mal aus dem Kopf.
Ja.
Es gibt schönere Träume, die du hier direkt an der Straßenecke
erfüllen kannst. Man darf ja auch den ein oder anderen klimatischen, unanständigen Traum
ja,
haben.
Ja, träumen darf man.
Träumen darf man, wenn es dann nicht durchführt.
Ja, ja. Du willst es eigentlich. Ich hatte im Moment mit mir im Freibad, das macht ja auch bald zu. Ich bin bis jetzt nur vom Fünfer gesprungen. Ich würde so gerne mal mich höher trauen auf 7,5 und 10. Aber wenn man da drauf geht und einmal auf den Zehner drauf ist, gucken alle hin. Und man kann auf keinen Fall mehr zurückgehen. Und da habe ich schon grauenhafte Szenen erlebt da oben. Und ich weiß nicht, wie ich mich verhalten soll. Was habt ihr Tipps? Schon Zehner gesprungen, Jude? Zehner?
Never ever.
Okay. Dreier dann, oder was?
Wenn es sein muss. Aber es ist nichts, was ich gerne mag.
Zehner? Nee, zehn hatte ich auch noch nicht. 7,5 habe ich mal gemacht. Aber das Becken wird kleiner. Also das Becken wird ziemlich klein, wenn man da oben steht. Ja,
das sagt man sich. Ich habe total Angst irgendwie. Aber irgendwie habe ich Lust, mich dieser Angst zu stellen.
Angstlust. Aber Angstlust, eigentlich wäre gut, wenn du zurückgehst. Hm. Wenn das auch cool wäre.
Das weiß also, ich, das lehre ich ja in der Sportpädagogik sowas.
Genau, das Wagnis einschätzen und irgendwie dazu stehen. Ja. Nee,
das eigene Scheitern erleben und erfahren.
Nee, das machst
und
du nicht.
Und die Männlichkeit nicht davon ankratzen. Stimmt.
Die Blöße gibt er sich nicht, das weiß ich.
Ich will das nicht als Mann schaffen, ich will das als Mensch schaffen. Genau. Ach, wir Männer müssen echt noch viel lernen, Christian. Ich muss da auch tatsächlich immer drüber nachdenken, auch wenn ich andere Männer kennenlerne. Ich glaube, viele Männer haben echt Schwierigkeiten, miteinander zu reden, so über Emotionen. Und mir fällt das total häufig auf, dass das irgendwie zum Teil verlernt wurde oder gar nicht beigebracht wurde und so.
Ich habe gerade heute eine Studie gelesen, da wurde die Empathiefähigkeit von Männern und Frauen irgendwie untersucht. Gibt es keine Unterschiede. Männer können sich genauso gut in die Gefühle und in andere hineinversetzen wie Frauen.
Sie wollen das aber nicht.
Ich habe mit den falschen Männern gesprochen oder ich kann es vielleicht gar nicht.
Vielleicht denken alle, sie dürften es nicht können oder so. Nicht.
Ach so, genau, man spricht da irgendwie nicht drüber oder so. Ich meine, es gibt ja noch Dinge, wo man sagen muss, so Männer und Frauen. Und manche bauen ja ihr Comedy-Programm auf dieser Geschichte auf. Irgendwie. Und
viele wir haben was für unsere Playlist draus. Männer sind Schweine.
Ach ja, also genau, zum Beispiel.
Judith, hast du noch was? Hast du einen aktuellen Lieblingssong? Wir haben nämlich auch eine Playlist.
Wie sieht es aus mit rückwärts einparken?
Ja. Kann ich gut.
Christian, du?
Läuft.
Ich bin ein sehr schlechter Autofahrer.
Ich fahre aber auch ungern Auto. Das ist vielleicht untypisch Mann, kann man jetzt vielleicht direkt sagen, ich fahre viel lieber Bahn als Auto.
Oh, okay.
Ja, weil ich da einfach nicht aufpassen muss. Also, manche sagen ja, ich darf heute nach München fahren, 4 Stunden, ich freue mich aufs Autofahren. Ja. Ey, um Gottes Willen, ich würde mich viel lieber in den ICE setzen.
Machst du was sehr Männliches auch? Trinkst du gerne Dosenbier?
Ja, was mache ich denn männlich? Was ist denn typisch männlich?
Grillen.
Ja. Boah, ich merke gerade, ich bin überhaupt nicht männlich.
Das ist doch schön, daran kann man doch arbeiten.
Guck mal, wir haben jetzt hier die anonymen.
Das muss ja auch überhaupt nicht peinlich sein, so, ne? Du musst überhaupt nicht. Das ist ganz genauso gut.
Hallo,
auch nicht.
Mein Name ist Christian und ich bin überhaupt nicht männlich.
Ja, und das ist gut so.
Die Kategorie ist irgendwie vielleicht auch überholt und eine falsche. Also, was sagt das aus über dich? Was bist du für ein Mensch? Also, das ist doch die interessante Frage,
ich
oder?
Ich bin nicht so, wie die Medien den Durchschnittsmann charakterisieren. Sowas könntest du vielleicht sagen.
Oder? Ja, also ich würde mich zum Beispiel nicht mit einem, also möchte ich jetzt kein Hobby-Bashing betreiben, aber mit einem, mich um einen neuen Spoiler kümmern. Auch wenn ich gerne schöne Autos finde, die schön anzusehen, aber ich würde mich nicht selbst an ein Auto wagen oder hätte da Spaß daran rumzuschrauben.
Autos sind mir völlig egal und waren es auch immer schon.
Siehst du?
Ja. Aber ich trinke Craft-Bier. Und in den Craft-Bier-Magazinen, das sind nur bärtige, tätowierte Männer.
Du hast keinen Bart. Über Tätowierung kann ich nicht sagen, aber...
Kannst du mit dem Waschlappen wegmachen?
Ich habe einen schwachen Bartwuchs.
Ich aber auch. Boah, hier hast du zwei Männer bei dir sitzen, Judith.
Ich fühle mich wohl, super.
Kein Bartwuchs, keine Autos.
Sollen wir noch über unsere Gefühle reden, noch zum Abschluss? Da ist die Zeit endlich vorbei.
Soll ich gehen? Wir haben noch ein bisschen.
Mit dir? Haben wir noch ein bisschen?
Wir haben noch ein bisschen, ja.
Und was für ein Thema haben wir gerade? Das ist in welcher Rubrik?
Ach so, wir sind ja, oh Gott, ich muss jetzt mal,
es kommt die nächste.
Muss ja mal Once Upon a Time, genau. Leute, das aus dem Jahr 1950 und Rosi Mittermeier. So, liebe Judith, fast geschafft. Wie war's?
Nett. Schön.
Gut.
Tschüss. Kommt eine Frage oder?
Ja. Nee, das war die Frage.
Ich bin immer ein bisschen unzufrieden, weil ich denke, das hat man nicht richtig auf den Punkt gebracht und das hat noch gefehlt und das hätte man noch tiefer.
Finde ich auch. Ich habe das Gefühl, wir haben noch gar nicht angefangen. Also wir haben irgendwie so ein bisschen drumherum geredet und so ein paar was angekratzt, aber so richtig
wissenschaftlich rumfabuliert, kein einziges Problem gelöst irgendwie, ne?
Ja, und auch nicht so strukturiert und so.
Machen wir es neu?
Viel geredet, nichts gesagt.
Machen wir es neu. Aber ich glaube, so geht Podcasts. Ich habe jetzt mal einige Podcasts gehört und man redet einfach auch und guckt, was passiert. Also dieses Improvisieren finde ich auch ganz, ganz wichtig für so ein Format.
Ja, ich bin nicht so Podcast-erfahren und frage mich, wen interessiert das, was irgendwelche Menschen in irgendwelche Mikrofone rein erzählen?
Jude, du bist doch nicht irgendein Mensch. Ja, liebe Leute, aber dann kann ich, 10 Sekunden Werbeblock nochmal. Wenn ihr uns das erste Mal hört, vielleicht auch gerade wegen Judith, weil wir sie als wirklich sehr kompetente Gästin heute da hatten zum Thema Gender. Wir freuen uns natürlich, wenn ihr uns schreibt, wenn ihr uns Rückmeldungen gibt und wenn ihr uns auf euren Podcatchern doch abonnieren würdet. Das freut uns immer total.
Und uns neue Spielfelder der Männlichkeit präsentiert vielleicht, die wir dann ausprobieren. Das können wir doch auch machen, dass wir wollten sowieso mal ein paar Battles einfügen, dass wir ein paar richtig männliche Dinge mal ausprobieren. Ja.
Wie kann Tim Bindel und Christian Theis,
und zwar nicht gegeneinander, sondern miteinander erleben.
Wie werden wir zu richtigen Männern? Judith,
das ist das schlechteste Schlusswort, das man sich für diese Folge vorstellen kann.
Ja, ich weiß auch noch nicht so genau. Also da, das müsst ihr nochmal durchdenken.
Da musst du nochmal kommen und dann die Entwicklung bewerten. Genau. Vielleicht sitzen
von
wir dann
was
hier
wollen
schon
wir uns eigentlich distanzieren? So.
Ja.
Ich will ich sein.
Ja, aber die Frage ist ja immer noch offen, auch was für Menschen seid ihr, ne?
Ich bin ein echter Mann. Nicht.
Oh, das ist, haben wir das noch ganz, wie viel Zeit haben wir noch?
Ja, eigentlich nichts mehr. Tim Bindel atmet schwer durch.
Ich bin ein zweifelnder Mensch. Ich zweifle viel, stelle mir viele Fragen und finde keine Antworten darauf.
Ich bin ein Mensch, der hat zu viel vor für zu wenig Lebenszeit,
glaube ich. Das habe ich schon gemerkt, ja.
Nee, ich bin zu viel vor für. Ich habe so viele Interessen, wo ich mich. Ich habe so viel vor, wo ich mich interessieren könnte. Also, ich glaube, schlimm ist es, wenn man irgendwie zu Hause sitzt und sagt, ich habe überhaupt nichts mehr vor. So. Könnte ich mir für mich nicht vorstellen. Ich habe immer irgendwas, wo ich sage, da gehe ich jetzt ran.
Interessierter Mensch. Okay, wir haben einen zweifelnden und einen interessierten Mensch. Was bist du?
Ich glaube, ich bin auch interessiert und auch neugierig. Ja, bezweifelnd auch. Ja. Auf der einen Seite ist, ja, ich glaube, so dieses Menschliche, das verbindet uns alle. Also irgendwie haben wir viel Ähnliches, aber auch so Spezielles. Aber da wollen wir jetzt nicht drauf eingehen, glaube ich. Da reicht die Zeit nicht.
In der Tat.
Auf jeden Fall. Also das war, musst du noch einen Jingle davor machen? Da moderiere ich jetzt ab. Okay, das war One and a Half Sportsman. Ihr habt eine Frage.
Wir haben drei Antworten und die eine Antwort hat
Tim Bindel.
Die andere hat Christian Theis und die andere hat
Judith Frohn.
Cheerio.
Und danke fürs Zuhören.